Heinz, jetzt möchte ich dich noch mal was fragen. Wir haben eben gehört, da gibt es einmal das Interesse, daran Gewinn zu machen, auf der Unternehmerseite. Das geht so, dass das Unternehmen Leute arbeiten lässt, aber Teile dieser Arbeit gar nicht bezahlt und dafür unbezahlte Arbeit sich aneignet. Und auf der anderen Seite haben wir das Interesse der ganz normalen Menschen, davon von dieser Arbeit zu leben. Und das bedeutet für die, immer weniger für immer mehr Arbeit zu bekommen. Also immer mehr arbeiten zu müssen und dafür immer weniger Lohn zu bekommen. So geht der Konkurrenzkampf, der Wettbewerb auf dem Markt. Der Andreas hat eben auch ausgeführt, diese beiden Interessen sind eigentlich nicht vereinbar. Jetzt kommt mir das Ganze so ein bisschen vor, als ob man da sozusagen zwei Gruppen hätte, zwei Figuren auf dem Markt, die da unterwegs sind. Mir fällt da fast sowas ein wie der alte Marx, der hat, glaube ich, mal von Klassen geredet. Ist das ungefähr das, was der Marx gemeint hat?
Der Sache nach ist das genau das, was der Marx gemeint hat. Wenn du Klassen sagst, ich habe nichts dagegen, dazu Klassen zu sagen. Ansonsten aber ist das ja eine Sprachregelung. Ich könnte genauso gut, anstatt Klassen, könnte ich immer die hierzulande gängigen Bezeichnungen einsetzen. Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und es wird sich an der von uns dargestellten, kritisierten und gegeißelten Sache überhaupt nichts ändern. Es ist ja ganz witzig, ne? Weil du darauf jetzt halt gerade angespielt hast, bringst du mich auf die Idee. Das ist ja ganz witzig. Die bürgerliche Gesellschaft, die hat irgendwann einmal angefangen, gegen die Sprachregelung Klasse einen ideologischen Kampf zu führen. Es ist so, wie wenn die bürgerliche Gesellschaft einräumen wollte, wenn es Klassen gäbe, dann fühlt sie sich quasi selber an Verhältnisse erinnert, die der Marx im Kapital gegeißelt hat, an Manchester-Kapitalismus, wo die Arbeitergenerationen nach 20 Jahren verschlissen worden waren und was weiß ich alles, was da vorgekommen ist. Wenn sie Klassen sagen, ist es wie wenn sie ein moralisches Minus von ihrer Marktwirtschaft einräumen müssten, dann sind sie aber, also sie sind jetzt immer die tonangebenden Sprachregler der bürgerlichen Gesellschaft, offensichtlich zu dem Befund gekommen, zuzugeben, dass das Kritikable von gegensätzlichen Klassen zugange ist, von denen die eine ziemlich elend beieinander ist. Das zuzugeben, das schickt sich nur für eine angeblich verflossene Abteilung Kapitalismus, den sogenannten Manchester-Kapitalismus, also für die Vergangenheit. Da darf man Klassen sagen. Heutzutage, und das ist dann auch ein regelrecht durchgesetztes Sprachregelungs-G respektive Verbot, heutzutage muss man anstatt der moralisch negativ besetzten Klassenbegriff, heutzutage muss man moralisch hochwertig besetzte Begriffe à la Arbeitgeber, Arbeitnehmer sagen. Arbeitgeber ist ja schon in der Zusammensetzung dieses Wortungetüms eine Belobigung, eine moralische Bauchkitzelung und Befürwortung dieses edlen Berufs. Der anderen, die auf Arbeitgeber angewiesen sind, offensichtlich Arbeit gibt. Also was Nobles und so weiter und so zu. Also Summa von diesem kleinen Exkurs, wo du mich jetzt drauf gebracht hast. Wenn man die Sache korrekt bestimmt, naja, dann ist es mir an und für sich wurscht, welche Sprachregelung. Was bisher rausgekommen ist, auch wenn ich Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils einsetze, schlecht genug für die Arbeitnehmer bleibt die Sache allemal. Dann kann ich umgekehrt aus meiner 30-jährigen linken Gewohnheit her dann natürlich auch dafür plädieren, dann nennen wir die Sache halt bei ihrem Begriff und sagen, die Arbeiterklasse kommt auf keinen grünen Zweig, solange die Kapitalistenklasse das Kommando über sie hat.
Ich möchte nochmal deutlicher werden. Wir haben eben, oder du hast ja eben gesagt, selbst die Erfolgreichen wenden ein Mittel an, nämlich die versuchen aus ihrer Belegschaft möglichst viel rauszuholen und dafür möglichst wenig zu bezahlen. Jetzt haben wir die Unternehmerseite gesehen. Jetzt schauen wir mal auf die Arbeitnehmerseite, auf die Seite der Arbeiter, auf die Seite der Belegschaft. Deren Interesse, jetzt wenn ich das mal einfach zusammenrechne, wird doch durch so ein Profitstreben geschädigt, kann man doch eigentlich sagen.
In jeder Hinsicht. Du kannst es, ist es nicht unbekannt, den Leuten ja auch ansehen. Was ist es eigentlich für ein Angebot, das man von Unternehmerseite bekommt? Es ist doch eigentlich eine Erpressung mit zweierlei Schaden. Heutzutage treten Unternehmer auf und sagen, wie VW beim Streik letzte Woche, also bei dem Streit um die Senkung des Lebensunterhalts der VW-Arbeiter um langfristig 30%, da treten sie so auf, entweder ihr gebt uns, der Firma, 30% von dem, was ihr verdient, werdet um 30% billiger, oder wir werden euch entlassen. Wenn so argumentiert wird, wenn so gehandelt wird, weil es ist ja nicht nur eine Argumentation, wenn so gehandelt wird, dann kommt eigentlich heraus Schaden in jeder Hinsicht, ist das Einzige, was diese Unternehmer ankündigen. Ihr Gewinnstreben heißt der Schaden ihrer Belegschaft, weil es sind nur zwei unterschiedliche Schaden, die sie überhaupt anbieten. Zwei Schäden, die man noch nicht einmal aussuchen darf. Einerseits gleich ganz entlassen werden, das trifft immer mehr, über 10% in dieser Gesellschaft Millionen. Und auf der anderen Seite die, die weiter beschäftigt werden, müssen immer mehr Arbeit für Gewinn bringen und haben immer weniger davon, müssen härter und billiger arbeiten. Und so erklärt im Grunde genommen die Forderung der Arbeitgeber an die Belegschaft ganz offen, unser Interesse ist mit eurem unvereinbar. Unsere Interessen als Unternehmer heißen nicht, wir müssen euch die Existenz erhalten, sondern eure Existenz muss über die Klinge gehen, muss über die Klinge springen, dann, wenn es dem Gewinn nicht taucht, weg damit. Und kann es einem als Arbeitnehmer egal sein? Muss man da nicht sagen, aha, euch ist unsere Existenz egal, uns nicht? Oder für Unternehmer ist es gut, wenn die Lohnkosten sinken und Lohnkosten durch Entlassungen wegfallen. Kann man da nicht als Arbeitnehmer eigentlich nur sagen, für uns ist das der Lebensunterhalt, der da weggestrichen wird, eure Berechnungsweise, euer Prinzip, es geht um Gewinn und sonst gar nichts, also müsst ihr weggestrichen werden. Das ist mit unseren Interessen unvereinbar. Eigentlich sind es, man kann es gar nicht anders sagen, öffentliche Erklärungen der Unvereinbarkeit von Geschäftsinteressen und Lebensinteressen der Mehrheit, die öffentlich auf allen Kanälen ausgeblasen werden, und zwar mit dem Zusatz, so muss es sein, seht ihr endlich die Logik unserer Wirtschaftsweise ein. Es ist so, die Konkurrenz zwingt uns zu dem, was wir euch jetzt antun. Wir tun es nicht gerne, sie tun sie auch nicht aus Gehässigkeit, sondern in Verfolgung ihres persönlichen Interesses an Bereicherung, an der Erhaltung ihrer Firma, an der Vergrößerung des Konzerns, der weltweiten Stellung der großen Multis und so weiter. Dieses Prinzip ihrer Konkurrenz, dieses Ziel ihrer Konkurrenz ist unvereinbar mit den Lebensinteressen der Leute.
Andreas, du hast eben den Markt also dargestellt, den Markt als ja da stellen sich die Unternehmer, die Kapitalisten, das Kapital gegenseitig gegeneinander auf und versuchen sich gegenseitig in die Pfanne zu hauen. Du hast gesagt, dabei wenn sie dann erschaffen sie dann auch Sachlagen, die sie möglicherweise selbst zu Verlierern und Gewinnern machen. Und das Interesse dabei, das sie alle verfolgen, ist das Interesse nach Gewinn, nach Profit und das heißt nach unbezahlter Arbeit. Jetzt will ich mal auf die andere Seite kommen, nämlich auf die Seite der Belegschaft. Für die Belegschaft bedeutet das dann doch, dass jeder Einzelne und egal für welches Unternehmen er gerade arbeitet, für einen Gewinner oder für einen Verlierer, eigentlich immer aufgefordert ist, noch mehr zu arbeiten und eigentlich auch immer aufgefordert ist, ja, bisschen was von seinem Lohn abzugeben. Wie sieht es jetzt aus mit dem Interesse der Wirtschaft an Gewinn und dem Interesse der normalen Leute, von dem Lohn eigentlich zu leben?
Ja, wenn ich mich hinstelle und sage, ich möchte eigentlich von meiner Arbeit leben können, dann habe ich, ob ich bei Opel oder Karstadt arbeite, von der Geschäftsleitung gleich eine Auskunft. Von seiner Arbeit leben können, das ist hier gar nicht Zweck. Ob du davon leben kannst, ist deine Sache. Der eigentliche Zweck unseres Ladens hier ist Gewinne machen. Wenn du dafür nicht taugst, kannst du deine Arbeit sowieso nicht mehr verrichten. Dann werden wir dich nach Hause schicken. Dann musst du mit deiner Existenz einfach so zurechtkommen. Wir stürzen dich in Existenzunsicherheit, wir drohen dir sogar an. Wenn du nicht billiger wirst, werden wir dich gar nicht mehr beschäftigen. Also der Zweck, so harmlos und klein er nur ist, irgendwie mit Arbeit über die Runden zu kommen, ist in dieser Gesellschaft überhaupt kein gültiger. In dieser Gesellschaft ist der einzige gültige Zweck, der tatsächlich nachdrücklich von unserer Wirtschaftsordnung, von unserer Rechtsordnung hier tatsächlich verankert worden ist, der heißt, Gewinne müssen gemacht werden. Die Bereicherung der Unternehmerschaft in diesem Land muss klappen. Und wenn das nicht klappt, dann wird sogar das Arbeiten und Produzieren eingestellt.
Jetzt haben wir herausgefunden, Unternehmer leben davon, Unternehmen leben davon, das Kapital lebt davon, dass es Leute arbeiten lässt, dafür etwas bezahlt, aber mehr Arbeit bekommt, als es bezahlt, also sozusagen unbezahlt arbeiten lässt. Jetzt möchte ich nochmal einen Schritt zurück machen. Im Augenblick wird, das hast du gerade angesprochen, werden Forderungen gestellt, gerade von den Unternehmen, und zwar gerade nach, ja, mehr arbeiten für weniger Geld. Kannst du dich jetzt nochmal in Zusammenhang setzen mit dem Interesse der Unternehmen eben an dieser Mehrarbeit, an der unbezahlten?
Sicher. Wenn VW sagt, wir müssen 30% einsparen an den Personalkosten, dann machen wir 6 Milliarden bis zum Jahr 2011 plus. Dann verwandelt VW den Ertrag aus der Arbeit in Gewinn, in eine Masse, mit der man Gewinn machen kann. VW verwandelt so die Arbeit, die es einsetzt, in die Gewinnmaschinerie. Für etwas anderes wird in dieser Gesellschaft Arbeit gar nicht eingesetzt und die Leute werden darauf hingewiesen. Unsere Firma, heißt sie jetzt VW, Opel, Karstadt oder sonst wie, unsere Firma steht in einer harten Konkurrenz. Worum eigentlich? Um Gewinne machen. Und da ist es vielleicht nicht verkehrt, bevor man sagt, ach die armen Kerle, man kann es ja nicht abstreiten. Karstadt geht schlechter als Kaufhof, aber Kaufhof ginge es vielleicht bald so schlecht wie Karstadt, wenn wir nicht auch denen so und so viel von unserem Gehalt abtreten, wenn wir nicht länger arbeiten. Sich einen Moment mal klar zu machen, diese Konkurrenz, auf die sich die Unternehmer berufen, was ist das eigentlich? Es ist ihr ganz eigennütziges und unverschämt eigennütziges Streben nach Bereicherung. Nichts anderes. Es ist das Streben von Leuten, die in dieser Gesellschaft die Reichen sind Und die Firmen betreiben danach, unser Reichtum muss größer werden und ihr seid das Mittel dafür und dafür kann euer Lebensunterhalt gar nicht gering genug sein. Wenn sie sich darauf berufen, wir betreiben das in Konkurrenz zueinander, dann ist das wohl richtig. Ein jeder von ihnen möchte die Bereicherungsquelle, die der andere auf dem Markt erschlossen hat, beim Verkauf der nützlichen Dinge, die er produziert hat, die möchte er für sich heranziehen. So zwingen sie sich gegenseitig dazu, dass der eigene Nutzen auch beim anderen Schaden anrichtet. Ja, ja, das ist schon so. Aber was ist eigentlich, was liegt da eigentlich vor? Ihr Zweck, Profit, der ist es, der sie treibt. Den Profitzweck betreiben sie gegeneinander und auf Kosten ihrer Belegschaften in der einen wie in der anderen Firma. Und so errichten sie aus ihrem eigenen Interesse ein ganzes System von sogenannten Sachzwängen. Ich muss doch, ich muss, was ich will. Das ist ein sehr seltsamer Zwang, kann man fast sagen. Ich muss reich werden. Dafür müsst ihr arm bleiben, dafür müsst ihr ärmer werden. Das ist eigentlich eine sehr gegensätzliche, eine unversöhnliche Ankündigung, damit ich als Unternehmen, Karstadt, Opel, sonst wie, die Aktionäre, die Besitzer, damit dieses Unternehmen und die Unternehmer reich bleiben und reicher werden können, sollen die anderen als Mittel ihre Armut immer stärker vergrößern, etwas hergeben. Ein sehr seltsames System, das damit aber auch sich die Systemfrage gefallen lassen muss.
Du sagst jetzt Mehrarbeit und du redest von Kosten. Jetzt will ich mal so als Laie dann mal kurz zusammenrechnen. Aber dann kann es doch gar nicht sein, dass die Unternehmen das, was sie nachher für ihre Sachen bekommen, komplett an ihre Arbeiter weitergeben. Es muss doch irgendwo ein Stück für sie übrig bleiben. Das heißt, andersrum ausgedrückt, ein Stück der Arbeit, die so die Belegschaft für das Unternehmen leistet, ein Teil dieser Arbeit muss doch unbezahlt sein, muss doch unentgeltlich sein.
Offensichtlich kommt es sogar auf die Arbeit, die Gewinn bringt, also nicht bezahlt wird, an. Unternehmer, wenn man es genau betrachten, sagen ja, wir bezahlen die Arbeit. Nein, die Arbeit können sie ja gar nicht bezahlen. Wo käme denn dann überhaupt ihr Gewinn her? Nein, es ist umgekehrt. Sie bezahlen mit ihren Gehältern, mit dem Lohn, den sie ausschütten, die Verfügung darüber, dass sie die Arbeitskräfte benutzen wollen zu ihrem Nutzen. Und was sie aus der Arbeit herausholen, der Überschuss, kann nicht groß genug sein. Heutzutage haben sie sich in Situationen hineingewirtschaftet, wo der eine dem anderen den Gewinn bestreitet, wo der eine den anderen gegenübertritt, Kaufhof, Karstadt, VW, Opel, Toyota und so weiter, wie sie alle heißen, in allen Bereichen, wo sie sagen, sie sind so erfolgreich gewesen, dass sie sich gegenseitig den Gewinn bestreiten. Aber der Gewinn, das bemerkt man eindeutig. Der Gewinn kommt aus gar nichts anderem als aus der Vergrößerung der Differenz von dem, was man bezahlt für Arbeit und was man aus der Arbeit herauskriegt. Weil, das bemerkt man, und das kann man heutzutage in jeder Fernsehsendung hören, weil Verbesserung des Gewinns, so sagt jeder, kommt nur darüber zustande, Leute, dass ihr für die Firma mehr arbeitet und weniger davon habt, dass ihr länger arbeitet und weniger davon habt, dass ihr härter arbeitet und weniger dafür habt, weil davon hat die Firma mehr. Wenn es also so ist, dass die Firma all das, was bisher Lebensunterhalt war, in Gewinn verwandelt, in Konkurrenzmasse, in damit konkurrieren wir am Markt, damit konkurrieren wir um die Bereicherung der Unternehmer und der Unternehmen, dann würde ich sagen, dann ist dieses Prinzip des Konkurrierens, des Arbeitens für Gewinn für die Leute sehr schädlich. Und heutzutage sind die Unternehmer auch gar nicht, sagen wir mal, zurückhaltend. Sie treten offen auf und sagen, unser Gewinn geht auf eure Kosten. Das muss ja wohl mal klar sein.
Das Verhältnis von Kosten für den Lohn und Gewinn, das ist das Entscheidende. Entspringt daraus das, was man früher den Profit genannt hat?
Nun, Profit und Gewinn, das sind ja nur unterschiedliche Bezeichnungen. Die Amerikaner sind da einfacher, die sagen Profit. Und in Deutschland hat man sich angewöhnt, so zu tun, als ob es einen anständigen Profit, das ist der, den man Gewinn nennt, und einen unanständigen, den man wirklich Profit nennt, gäbe. Nein, es ist ja das gleiche Geld. Es ist der Überschuss, den man aus der Arbeit als Unternehmer herauswirtschaftet. Lasst uns mal einen Moment solche Forderungen wie VW oder Karstadt sie an die Belegschaften stellen, prüfen. Die sagen, liebe Leute, ihr müsst länger arbeiten. Länger arbeiten, weniger verdienen. Das ist das Gebot der Stunde. Dann heißt das aber auch, Unternehmer lassen überhaupt Leute nur arbeiten und nur dafür arbeiten, wenn Gewinn herauskommt. Etwas ganz Seltsames. In dieser Gesellschaft gibt es jede Menge produktive Fabriken. Es gibt Maschinen, es gibt dies, das, jenes, alles, womit sich Leute einen Lebensunterhalt erarbeiten könnten. Aber in dieser Gesellschaft wird nur dann gearbeitet, wenn ein ganz anderer Zweck als die Versorgung der Leute im Mittelpunkt steht. Das ist gar nicht der Zweck, die Versorgung derjenigen, die arbeiten gehen. Weil ein Unternehmen, sei es jetzt Opel oder VW oder Karstadt, sagt, nein, es kommt darauf an, dass wir Gewinne, Profit machen. Und an diesem Mehr, an dem, was ihr uns erarbeitet, mehr erarbeitet, als ihr überhaupt kriegt, an dem werden wir reich, an dem bemisst sich der Gewinn. Mit diesem Gewinn konkurrieren wir gegen unsere Konkurrenten.
Du hast eben darauf hingewiesen, dass das Mittel der Konkurrenz der Unternehmer in diesem Wettbewerb was mit Arbeit zu tun hat, mit dem Preis dafür und mit dem, was dabei übrig bleibt. Kannst du das nochmal genauer erklären? Also was ist das für ein Verhältnis? Wieso kommt es den Unternehmen darauf an?
Schauen wir einfach mal, was heutzutage so ungefähr jedes Unternehmen anführt. Jedes Unternehmen sagt, das, was wir schaffen wollen, Erfolg am Markt, nicht rote Zahlen, sondern schwarze Zahlen, Gewinne, das können wir nur zukünftig dann schaffen, wenn unsere Arbeitnehmer weniger für die Arbeit bekommen, also weniger für sich und mehr für die Firma arbeiten. Wenn sie weniger Geld aus dem, was erarbeitet wird, auf ihr Lohnkonto bekommen, wenn sie weniger von der Zeit, die sie im Betrieb zubringen, für den Ersatz dieses Personalkostenblocks arbeiten und wenn sie mehr für das, worauf es eigentlich ankommt, den Gewinn schaffen. Wenn alle Unternehmen so argumentieren, dann muss man nur einmal richtig zuhören. Dann wird es auch so sein, dass das, worauf es in dieser Gesellschaft ankommt, der Gewinn der Unternehmer, die Bereicherung derjenigen, die Firmen betreiben, nur aus einem entspringt. Nämlich daraus, dass sie die Lohnkosten gering halten, die Arbeit benutzen und die Differenz zwischen den Personalkosten und dem erzielten Preis für ihre Waren und Dienstleistungen, der ist es, worauf es ankommt. Also aus der Arbeit ein Mehr herauszuholen, die Arbeit nur dafür zu benutzen, dass Gewinne überhaupt geschaffen werden, das ist die Quelle ihres Gewinns.
Ja, man müsste vielleicht doch noch hinzufügen, dass Sie neben dem Geld, was Sie für die Arbeit ausgeben, auch noch einen kleinen Teil oder vielleicht auch sogar einen Posten
immer größeren,
auch noch einen Posten ausgeben für so Sachen, die da durchlaufen, wie zum Beispiel Rohstoffe oder die Maschinen selbst. Mein Name ist Roman Wortreich. Mit mir im Studio sitzt Heinz Scholler und Andreas Locke. Andreas, wir haben uns eben mit dem Heinz darüber unterhalten, wie der Konkurrenzkampf aussieht. Und der Heinz hat etwas gesagt zu den Mitteln dieser Konkurrenz. Kannst du das nochmal vielleicht in zwei Worten uns doch nochmal erklären?
Ja, das Mittel der Konkurrenz, das heutzutage alle Firmen anwenden, in den Zeitungen steht ja eigentlich gar nichts anderes mehr, ist immer dasselbe. Es heißt, wir müssen, weil wir in der Konkurrenz so schlecht dastehen, unseren Leuten für den Gewinn, damit wir ihn weitermachen, von ihrem Lebensunterhalt große Teile wegnehmen. Unternehmen, ob es nun Opel oder Karstadt, ob es VW oder Daimler, ob es ein erfolgreicher oder ein weniger erfolgreicher, ein kleiner oder ein großer Betrieb ist, alle kommen sie auf das Gleiche. Ihr, liebe Leute, die ihr arbeiten müsst für euren Lebensunterhalt, ihr müsst im Fortschritt unseres Geschäfts etwas ärmer werden, etwas sehr viel ärmer werden, sehr viel mehr arbeiten. Anders geht das Geschäft nicht voran. Anders bemisst es gar keiner. Also Manager, die so leicht, wenn dann eine Krise oder eine Forderung aufkommt, Missmanager genannt werden, kennen gar kein anderes Ziel als das Verhältnis von dem, was sie bezahlen für Arbeit, zu dem, was aus der Arbeit herauskommt, zu verbessern. Und insofern ist die Anklage, ihr habt etwas verkehrt gemacht, ihr Unternehmer, wenn es uns schlecht geht, dann habt ihr etwas verkehrt gemacht. Ich glaube, diese Anklage ist ganz verkehrt, weil im Grunde genommen machen alle Manager, alle Unternehmensführer, alle Unternehmer das, was in dieser Gesellschaft von Unternehmern erwartet wird. Sie holen das Maximum aus ihren Leuten heraus, sie zahlen so wenig wie geht, sie versuchen, den Lohn sogar noch etwas zu kürzen und die Arbeit etwas zu verlängern. Und das bringen sie als Konkurrenzmittel ein. Und diese Konkurrenz schadet sowohl denen, die in erfolgreichen wie in weniger erfolgreichen Betrieben arbeiten müssen.
Also man kann sozusagen sagen, das Mittel dieses Wettbewerbs der Unternehmer untereinander, das Mittel der Konkurrenz, die Art und Weise, wie die sich gegenseitig konkurrieren, ist, dass sie billig produzieren, und zwar möglichst billig preiswert produzieren, also am Lohn sparen, um dann damit auf dem Markt günstiger verkaufen zu können. Ein anderes, und das wenden sie immer gegeneinander an. Ne? Dabei versuchen sie, ich glaube, da liege ich auch richtig, auch noch gleichzeitig möglichst groß zu werden, möglichst zu wachsen, um über diese Größe dann auch noch die Mittel der Produktivitätssteigerung besser einsetzen zu können. Und du würdest sagen, dieses Mittel, das die gegeneinander anwenden und auch natürlich gegen ihre Arbeiter, das scheidet dann zwischen Gewinnern und Verlierern?
Genauso ist der Vorgang, so und nicht anders. Das spielt sich heutzutage sogar in extra großen Dimensionen ab. Man hat ja mitgekriegt, auf dem Automarkt, scheißegal, ob da jetzt der relative Gewinner am Zuge war oder ob der relative Verlierer erzählt hat, was er machen muss, um aus seiner Verliererrolle herauszukommen. Scheißegal, alle haben sie gesagt, es geht auf Kosten der eigenen Belegschaft. Und zwar in Dimensionen, die hast du ja bei deiner Anmoderation auch schon gesagt, die sind ungefähr so gelagert, dass sie, Stichwort Einsparung von, 2 Milliarden Lohnkosten in den nächsten 6 Jahren, Stichwort Einsparung von so und so viel Arbeitsstellen die nächsten Jahre und so weiter und so zu. Also Dimensionen an unternehmerischem Anspruchsdenken in Sachen Lohnsenkung werden da heutzutage aufgefahren, die locker in einem Jahr die Lohnsteigerungen, der letzten 20 Jahre auffressen. So sehr ist Lohnsenkung als das allgemeine Patentrezept des Gewinnens des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs durchgesetzt. Also bitteschön, noch einmal die Rückerinnerung. Das ist kein schlauer Arbeiter, ganz offensichtlich, der sich einen schlauen Manager als Garanten seines Arbeitsplatzes vorstellt. Weil die ganzen schlauen Manager, deren ganze Schlauheit zieht sich immerzu auf das eine zusammen, die Arbeiter verarmen. Also ist nicht bloß eine blöde Ideologie, sondern vom Standpunkt von Arbeitern aus auch eine schädliche Ideologie. Die Kiste mit dem Missmanagement. Lasst lieber die Finger davon.
Mit dem letzten Satz willst du darauf ansprechen oder legst du da eine Folgerung nahe, dass, naja, nehmen wir an, Opel hätte das gemacht, dass dann anstatt Opel die Firma VW möglicherweise der Verlierer in der Konkurrenz gewesen wäre?
Ja, genau das soll der nächste Schritt in meinem Gedankengang sein. Da ist doch was Allgemeines zugange in dem Wettbewerb auf dem Markt, jenseits der Persönlichkeiten, die da walten und wirken. Konkurrenz, schönfärberisch ausgedrückt, der Wettbewerb in unserer Leistungsgesellschaft, der läuft doch nicht darauf hinaus, dass alle gewinnen, sondern in dieser Konkurrenz, die läuft immer darauf hinaus, dass der Gewinn des einen der Verlust des Konkurrenten ist. Deswegen gibt es doch die Redeweise, die Firmen kämpfen um Marktanteile. Da ist der Anteil des einen der vergeigte oder entgangene Anteil des anderen. Also von wegen, wenn es lauter gute Chefs gäbe, auf dem Automarkt sagen wir mal, dann täten die lauter erfolgreiche Firmen machen und ihre Arbeiter glücklich machen. Mir kommt's vielmehr so vor, dass der Wunsch nach einem guten Chef ist gleich nach einem garantierten Firmenerfolg auf das Begehr hinausläuft, den notwendigen Schaden auf andere abzuwälzen. Der Sache nach kommt heraus, die Konkurrenten auf dem Automarkt und nicht bloß auf dem Automarkt, sondern auf sämtlichsten Teilmärkten der Marktwirtschaft, die Konkurrenten mit ihren Taten, die sie zu Gewinnen der Konkurrenz machen sollen, mit ihren Taten zwingen sie einander wechselseitig die Scheidung in Gewinner und Verlierer dieser Konkurrenz auf.
Den letzten Satz, glaube ich, müssen wir uns nochmal vor Augen führen, den müssen wir nochmal ein bisschen erklären. Ich will nochmal so weit zurückgehen. Also die persönliche Qualifikation eines Chefs, eines Betriebsleiters ist es nicht, hast du gesagt. Die Modellpolitik ist es auch nicht, das haben wir eben rausbekommen. Du sagst, es ist der Wettbewerb selbst, die Konkurrenz selbst, die unterscheidet zwischen Gewinnern und Verlierern. Und das musst du nochmal verdeutlichen.
Ja, das kann ich gerne machen. Und zwar, da wollte ich sowieso nochmal drauf zu sprechen kommen. Was ist denn eigentlich das allgemein angewandte Mittel, um in der marktwirtschaftlichen Konkurrenz den Konkurrenzerfolg herbeizuführen? Also das Mittel der Wahl auf Seiten der Geschäftsleitung. Also bitteschön, schaut euch alle einschlägigen, öffentlich bekannt gemachten Stellungnahmen mal an. Da kommt doch heraus, es ist doch gar nicht hauptsächlich das Treffen des Kundengeschmacks oder die letzte Mode mit, was weiß ich, blau-weiß-roten Kotflügeln oder Kühlerhauben oder das Treffen irgendeiner Marktnische, das ist doch gar nicht das Hauptmittel des Konkurrenzerfolgs. Stattdessen erfährt man, das Hauptmittel des Konkurrenzerfolgs, das ist A, die Preiskonkurrenz auf dem, in diesem Fall, Automarkt, mit Hilfe des Preises des eigenen Schlittens soll diese Konkurrenz zu eigenen Gunsten entschieden werden. Und B, dass man diesen Preis günstig gestalten kann. Dafür ist das Haupt- und Generalmittel das Herannehmen der jeweils eigenen Belegschaft. Das hat man doch auch mitgekriegt, dass die Preiskonkurrenz zum Beispiel beinhaltet hat, damit die ihre Schlitten überhaupt noch loswerden, angesichts einer offensichtlich gesunkenen Zahlungskraft ihrer Kundschaft auf dem Markt, haben sie halt preismäßig Zugeständnisse machen müssen. Und der Witz besteht jetzt darin, damit man sich die preislichen Zugeständnisse auf dem Markt leisten kann, muss man die Kosten der eigenen Produktion immer mehr senken. Und das Senken der Kosten der eigenen Produktion, davon ist das A und O oder von A bis Z, geht das darauf hinaus, am gezahlten Lohn der Arbeitsleute einzusparen. Das machen sie alle. Und zwar Gewinner wie Verlierer. Die einen, die Gewinner, damit sie die Gewinner bleiben, und die anderen, die Verlierer, damit sie Gewinner werden und nicht überhaupt aus der Konkurrenz ausscheiden müssen. Ganz eintönig, gewissermaßen monokausal, immer dasselbe Mittel wird angewendet. Von wegen, da wären originelle Persönlichkeiten zugange. Nein, es ist immer dasselbe Mittel. Die Proleten verarmen, um die Preiskonkurrenz auf dem Markt zu eigenen Gunsten zu gestalten. Und wenn alle so verfahren, dann erzeugen sie mit ihrer versammelten Aktion ein Ergebnis, ein Resultat. Und zwar immer hinterher ist das feststellbar, indem sie selber die Gewinner und die Verlierer in ihrer Konkurrenz scheiden.
Einer der ganz großen Fondsgesellschaften hat operiert mit einem Verfahren, dessen Erfinder, ich glaube im Jahre 2002, den Nobelpreis, Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat, für ein ganz spezielles Verfahren, wie man den Markt beobachtet, ein mathematisches Verfahren. Dieselbe Fondsfirma ist dann im Jahre 2003, also ein Jahr später, pleite gegangen. Genau mit eben diesem Verfahren. Also das wäre auch nochmal ein Hinweis darauf, dass es die Genialität des Einzelnen gar nicht ist und dass der Gewinner von heute möglicherweise der Verlierer von morgen ist auf dem Markt. Aber was folgert denn daraus?
Es scheint jedenfalls in der Konkurrenz auf dem Markt, in der Wirtschaftsweise, die diesen Namen trägt, der Marktwirtschaft, scheint es doch noch um etwas Allgemeineres zu tun zu sein, als um die, je nachdem, Spitzenpersönlichkeit oder Nietenpersönlichkeit der Chefs dieser Wirtschaftsagenturen. Ich kann auch darauf noch einmal aufmerksam machen. Das Urteil, was man jetzt beispielsweise beim Opel wieder so weitläufig vernommen hat, verfehlte Modellpolitik und den großartigen Markenauftritt von Opel vergeigt, weil lauter uniforme Einheitsmodelle oder was weiß ich, was da alles zu hören gewesen war. Da bin ich immer versucht, den Leuten, die sowas von sich geben, zu fragen, seit wann weißt du das eigentlich, dass das ein Flop war, quasi ein notwendiger Flop? Naja, mit der Frage ziele ich darauf ab. Das sind doch immer Urteile, die man erst im Nachhinein trifft. Nämlich, wenn die marktwirtschaftliche Konkurrenz eine Weile getobt hat und dann ein nachzählbares Ergebnis gebracht hat, in dem Falle ein nachzählbares Ergebnis, was negativ für die Marke Opel oder General Motors ausfällt. Zu Beginn der Einführung jeder Modellreihe sagt doch kein Schwein, und die Arbeiter, die sich's angewöhnt haben, sich auf ihre Betriebsfamilie kein böses Wort kommen zu lassen, die schon gar nicht. Da sagt doch kein Mensch, das ist ein Flop, sondern da heißt es dann immer, das Modell, das bringt's jetzt. Das muss es bringen. Also woher kommt denn das, dass man immer erst im Nachhinein weiß, Top oder Flop, und infolgedessen auch immer erst im Nachhinein, wenn die Sache eingetreten ist, dann gewissermaßen von daher den Rückschluss tun kann, die persönliche Qualifikation des Managers, die war top oder flop. Kann es auch so rum nochmal fortführen. Wie gesagt, immer der rote Faden meiner Rede soll sein, da ist doch etwas Allgemeineres dran, als bloß die Charaktereigenschaft des Chefs. Diese Auffassungsweise, der Missmanager ist schuld dran, dass jetzt das Kind mal wieder, zum Beispiel beim Opel, in den Brunnen gefallen ist. Die arbeitet ja gewissermaßen mit der Empfehlung, der eigene Manager, der hätte alles genauso machen sollen, wie der Manager des jeweiligen erfolgreichen Unternehmens. Ja, das ist vielleicht eine Empfehlung. Die Erfolglosen sollen alles so machen, wie die Erfolgreichen. Wenn Opel ein erfolgloser Autokonzern ist und sagen wir mal Porsche ist ein erfolgreicher Autokonzern, also lautet die Empfehlung, hätte dann der Opel lauter Porsches bauen sollen. Und nicht bloß bauen, sondern die muss er ja auch noch verkaufen und an den Mann bringen. Hätte der Opel also, bloß weil der Porsche relativ erfolgreich ist, lauter Porsches bauen sollen mit einem Einstiegspreis von ungefähr 100.000 Euro an aufwärts. Oder, sagen wir mal, wenn der VW Golf in der nach ihm benannten Klasse des Automarkts, also in der Golfklasse, immer noch der relativ erfolgreichste ist, heißt dann die Empfehlung etwa, der Opel hätte mit seinem Astra einen Golf bauen sollen und da Astra draufschreiben. Also ein genauso gutes, angeblich genauso gutes Auto wie der Golf. Ja, wenn der Opel das gemacht hätte, was wären dann daraus gefolgt? Hätten sich dann die Interessenten an einem Golf oder an einem Astra etwa einen Golf und einen Astra zugelegt? Also Leutchen, das kann einfach nicht stimmen.
Das hätten Sie wahrscheinlich nicht. Das Thema der heutigen Sendung, das ist, was in Deutschland im Augenblick passiert zum Thema Arbeit. Und da ist eigentlich Folgendes zu bemerken, dass die deutschen Konzerne sich jetzt im Jahre 2004 was Neues trauen. Sie verlangen nämlich ganz offen von den Mitarbeitern unbezahlte Mehrarbeit. Daimler Chrysler will aus seiner Stuttgarter Mannschaft pro Jahr 500 Millionen Euro zusätzlich herauswirtschaften. VW will die Personalkosten um 30% senken. Siemens, Opel, MAN, Karstadt, Quelle und so weiter machen das auch. Und was die großen Weltkonzerne vormachen, das gilt auf jeden Fall und erst recht für den Mittelstand, ganz zu schweigen von den kleinen Klitschen bzw. von Ostdeutschland. Wir sehen also, der Arbeitstag wird verlängert und das Lohneinkommen, das wird in einem Federstrich in wenigen Wochen um mehr gekürzt als die Erhöhung der letzten 10, vielleicht 15 Jahre gebracht haben. Wir wollen heute mal fragen, wie kommen diese Forderungen zustande? Wie reagieren die Betroffenen auf diese Forderung, auf die Kürzung des Lohns? Wie reagiert die Öffentlichkeit? Wir werden also Begründungen und Gründe für den Angriff auf den Lohn liefern. Heinz, ich möchte dich zuerst mal fragen zu der Reaktion der Betroffenen. Es gab unter anderem auch Streiks, eben auch bei Opel. Und einer der Vorwürfe, die laut geworden sind an Konzernleitung, an die Führung des Betriebs, das war die folgende. Es wurde gesagt, eben unter anderem auch bei Opel, da liegt Missmanagement vor. Die Betriebsleitung hat dann nicht ordentlich gewirtschaftet. Kannst du mal was zu diesem Vorwurf sagen? Was ist das für ein Vorwurf?
Ja, diese Deutung, dass meinetwegen die Lage, in der jetzt Arbeiter ausgestellt werden und die Lage, in der diejenigen, die drinbleiben dürfen, weniger verdienen, die Deutung, dass diese Lage zurückzuführen sei auf Managementfehler. Da kriege ich immer richtig Bauchgrimmen, wenn ich das vernehme. Vor allen Dingen, wenn ich das vernehme aus dem Mund von Arbeitern. Weil das heißt ja ungefähr so, ein Genie als Chef, das wäre das Anliegen der Arbeiter. Ein Genie als Chef, anstatt Nieten in Nadelstreifen, das war ja ein bekannter Buchtitel, der dieses Missmanagements-Argument zu einem ganzen Buch aufgeblasen hat. Das wäre der passende Anwalt der Arbeitersache. Also lass uns mal ein Weilchen überlegen, ob das wirklich stimmt, dass da gewissermaßen die persönliche Befähigung, die Leistungskraft, die, wie es auf modern heißt, meinetwegen die Kreativität des Spitzenmanagers, also dessen subjektive Eigenschaft, das ausschlaggebende Kriterium ist für den Erfolg in der marktwirtschaftlichen Konkurrenz. Und ob man sich also gewissermaßen als Arbeiter nichts sehnlicher wünschen soll, als so etwas wie wie quasi das Pendant eines Nobelpreisträgers im Chefsessel. Naja, also will ich mich mal damit befassen in mehreren Schritten. Das Erste, was mir sofort einfällt als anteilnehmender, langjähriger Beobachter der marktwirtschaftlichen Szenerie, es wird ja immer der Manager des Jahres ernannt, jedes Jahr. Das ist so gewissermaßen ein öffentlicher Tribut an diese Auffassung. Der geniale Chef, das ist ein toller Hecht und dieser Genialität verdanken sich Firmenerfolge. Jetzt ist es durchaus auch schon vorgekommen, dass der Manager des Jahres, sagen wir mal 2000, dass der im Jahr 2001 quasi der Missmanager des Jahres geworden ist. Nämlich seine Firma in den Sand gesetzt hat oder seine Firma ist denn halt in den Sand gesetzt worden. Oder wenn man sich ungefähr an diese Periode nochmal zurückerinnert, da gab es ja mal diesen sogenannten neuen Markt. Der hat 2-3 Jahre geboomt und da haben sich alle Wirtschaftsjournalisten gar nicht mehr halten können vor Bewunderung für diese tollen Hechte, die sich da breit machen für die Gebrüder Haffa und wie die alle geheißen haben. Naja Gott, und kurz darauf, als, wie man so schön sagt, die Blase, als die der neue Markt sich dann doch bloß herausgestellt hat, geplatzt war, da war es plötzlich, ungefähr das Gegenteil von Genialität, was man diesen Leuten da in die Schuhe geschoben hat. Und manche sind sogar vor Gericht gelandet.